Verstehen heißt nicht zustimmen, dass man das sauber trennt, das kann ich, also das geht genauso auf Teamebene, wo man natürlich trotzdem so sein kann, dass der eine den anderen mit dem mehr anfangen kann oder mit der weniger, dass man sich mehr mag oder mehr weniger, aber dass das Grundklima im Team etwas ist, wo die Beziehungsebene sauber sozusagen nicht mitschwingt, wenn man sich über sachliche Dinge auseinandersetzt. Ich glaube, was da leicht passieren kann, ist, dass wir unterschätzen, was für einen Einflussbereich wir haben. Und wenn wir sozusagen unser Circle of Influence maximal ausnutzen, dann gibt es oder dann erhöhen wir einfach die Möglichkeit, dass Ripple-Effekte und Strahlkraft entstehen, die wir vielleicht vorher gar nicht uns vorstellen können. Dieses Delta an Potenzial, wie fühlt es sich an? Also was kommt nicht auf die Straße in dem Team, wo ich mich unsicher fühle? Und was kann ich alles einbringen in dem Team, wo ich mich sicher fühle? Und das hochgerechnet quasi auf die ganze Belegschaft, keine Ahnung, von einem Konzern oder meinetwegen auch nur von einem Bereich oder so, dann kriegen wir, glaube ich, eine Vorstellung von dem Potenzial, über das wir hier reden.
Herzlich willkommen bei Agile Soul, deinem Podcast, der Agilität für dich erlebbar macht.
Mit Impulsen für Scrum Master von und mit Susanne Jung und Tim Müller.
Caroline, welcome back. Schön, dass du eine zweite Folge lang bei uns bist. Und heute wollen wir ein anderes Thema anschlagen als letztes Mal. Und ich würde dich gerne herzlich einladen, dass du einmal kurz über dein zweites Buch berichtest und einmal sagst, wie ihr darauf gekommen seid, ein zweites Buch zu schreiben und was ihr da so alles verändert habt.
Ja, hallo Tim und Susi, ich freue mich, dass ich wieder bei euch sein kann. Vielen Dank für die Einladung. Ja, das zweite Buch, das ist wirklich eigentlich so entstanden, dass Leute, die unser erstes Buch gelesen haben und toll fanden und angewendet haben, gesagt haben, hey, ich stoße hier auf Schwierigkeiten, Widerstand. Wie bringe ich es in mein Team? Wie kann ich wirklich die Kultur in meinem Unternehmen, in meiner Organisation verändern? Und sie gesagt haben, bitte schreib doch mal ein Buch sozusagen zu den echten Komplexitäten, auf die wir so stoßen, was genauso praktisch, anwendbar, leichtfüßig, genauso Playbook ist. Und so kam es eigentlich dazu, dass wir das zweite Buch geschrieben haben, wo wir genau auf solche Dinge gucken. Wie kann ich mit Skeptikern umgehen? Wie kann ich wirklich psychologische Sicherheit verkörpern und leben? Wie kann ich das in meinem Team verankern und wie kann ich vielleicht auch dafür sorgen, dass es so Ripple-Effekte gibt, die über mein Team rausstrahlen und dann womöglich wirklich die Kultur im Unternehmen verändern.
Das hört sich total spannend an und wenn ich an die Skeptiker denke, bin ich besonders neugierig. Wär das okay für dich, wenn wir damit anfangen?
Oh, total, ich finde das genauso ein spannendes Thema und in unserem Buch, das basiert das zweite Buch genauso auf der Struktur wie das erste Buch. Also da gucken wir wirklich ganz spezifisch für jedes Spiel, was sind da so die typischen skeptischen Argumente und was könnten Ideen sein, wie man darauf antwortet. Also da findet man ganz viel Ideen auch zur Sprache und für mögliche Argumente. Ich würde jetzt aber einfach mal ein bisschen rauszoomen und gucken, was ist denn so, wenn ich mal auf alle skeptisches Pushback sozusagen mal rausgezoomt gucke, was ist das Motiv, was wir so typischerweise hören? Und da würde ich sagen, es sind eigentlich vielleicht zwei Dinge, die wir da regelmäßig hören. Das eine ist, wir haben keine Zeit für sowas. Ja, wir sind total unter Druck. Wir haben echte existenzielle Schwierigkeiten. Das ist alles so volatil wie noch nie. Wir haben unfassbar wenig Zeit und unfassbar viel zu leisten. Wir haben einfach keine Zeit, uns um solche extra Luxusthemen zu kümmern wie psychologische Sicherheit. Also das Zeitargument, würde ich sagen, ist etwas, was wir ganz oft hören. Und vielleicht gehe ich direkt mal darauf ein, was so meine Perspektive, mein Blick darauf ist. Und dann komme ich zu dem zweiten Argument. Ich würde denken, das ist in gewisser Weise irgendwie auch ein Missverständnis. Also das klingt für mich so ein bisschen wie dieser sprichwörtliche Mensch im Wald, der mit einer stumpfen Axt versucht, die Bäume zu schlagen und sagt, er hat keine Zeit, die Axt zu schärfen. Und es geht eben nicht darum, sozusagen jetzt etwas zusätzlich zu machen, was mit der eigentlichen Arbeit nichts zu tun hat, sondern es geht ja darum, die Axt zu schärfen. Und wenn man scheinbar sich die Zeit nimmt, die man nicht hat, sich um dieses Thema zu kümmern, dann geht das Bäume fällen viel schneller. Beziehungsweise, und das ist eigentlich der Hauptfokus in unseren Playbooks, es geht gar nicht so darum, etwas in extra zu machen. Also wir alle sind unfassbar busy, wir haben keine Zeit, da ist nicht im Kalender eine leere Stunde, wo ich jetzt irgendwie psychologische Sicherheit noch reinsetzen kann. Darum geht es auch gar nicht. Es geht eigentlich darum, das, was wir sowieso machen, auf eine andere Art zu machen. Also wir machen sowieso Meetings, wir haben sowieso One-on-Ones, wir haben sowieso, weiß nicht, alle möglichen Dinge und die aber auf eine Art und Weise zu machen, wo psychologische Sicherheit bewusst gefördert wird und nicht unter die Räder kommt. Also in gewisser Weise das Axtschärfen eigentlich schon im Doing nebenbei sozusagen zu machen. Darum geht es. Also das würde ich sagen, das Zeit ist sozusagen rausgezoomt, das, was ich sehe und denken würde zu dem Zeitargument. Und das andere Argument, was wir auch ganz oft hören, ist ein Performance-Argument. Ja, es geht nicht darum, und das höre ich von ganz vielen Skeptikern, es geht hier nicht darum, dass sich alle wohlfühlen. Wir sind hier kein Ponyhof. Ja? Es geht darum, dass wir Leistung bringen, dass die Zahlen stimmen und so weiter. Und auch da glaube ich, ist in gewisser Weise fast wie ein Missverständnis, denn psychologische Sicherheit ist eben nicht etwas, wo es darum geht, wir machen Eitai-Tai, ja, und alles ist gut und Harmonie und so weiter. Das geht genau darum, dass psychologische Sicherheit eigentlich der Performance-Enabler ist. Wir können, wenn wir psychologische Sicherheit haben, auf eine viel bessere Art und Weise schlagkräftiger zusammenarbeiten. Wir können für Innovationen sorgen und wir können für mehr Ideen sorgen und so weiter. Also es ist nicht ein Wohlfühlelement, nice to have, damit wir alle kuscheln, sondern es ist wirklich ein Enabler dafür, dass wir auf eine bessere Art und Weise miteinander Arbeit machen können und offen reden können, offen über Fehler sprechen können und dadurch dann wirklich Innovation beschleunigen können.
Und auch eine Fehlerkultur, die wahrscheinlich in ein Lernen mündet, richtig?
Genau, das ist ein ganz wichtiges Element, das ist sozusagen unser Spiel 4, das ist komplett das Thema Fehlerkultur. Da habe ich neulich von jemandem, der einen Workshop teilgenommen hat, gelernt, dass sie gar nicht mehr über Fehlerkultur sprechen, sondern Lernkultur sagen. Ja, weil es genau darum geht, so auf die Dinge zu schauen, die vielleicht nicht so gelaufen sind, wie man gerne hätte. Ja, und das Fehler zu nennen, ist ja schon vielleicht fragwürdig, weil es irgendwie klingt an Klänge Handarten Schule, wo es rot angestrichen wird und etwas ist, was du vermeiden willst. Sondern hier geht es ja wirklich ums Lernen. Und in gewisser Weise, wenn wir neues Territorium betreten und Dinge machen, die wir noch nie gemacht haben, ist das Quatsch zu denken, ich will jetzt Fehler vermeiden, sondern ich will ja lernen. Und deswegen geht es eigentlich darum, ich würde nicht sagen, möglichst viele Fehler zu machen, aber schon, es geht darum, möglichst viele intelligente Fehler zu machen, aus denen man wirklich lernen kann. Ich komme ja aus der Wissenschaft, da macht man ständig Experimente, und wenn die sozusagen etwas ergeben, was man nicht erwartet hat, dann ist es ein interessantes Insight. Es ist kein Fehler in dem Sinne. Klar, es gibt auch Dinge, die nicht funktionieren, ne? Die in dem Sinne vielleicht Fehler sind. Irgendwelche Reagenzien sind falsch angesetzt oder ich habe mich in der Größenordnung vertan. Irgendwas, ne? Was sozusagen in dem Sinne ein Fehler ist, aus dem ich nicht wirklich was lernen kann. Darum geht es nicht. Es geht ja darum, aus diesen intelligenten, komplexen Fehlern oder intelligenten Fehlern beim Ausprobieren von neuen Dingen so miteinander offen umzugehen, dass wir einen möglichst großen Lerneffekt haben und nicht, weil wir denken, oh, das will ich jetzt vermeiden und verstecken, nicht drüber reden, da bringe ich eigentlich das Team um den Lerneffekt?
Ja, ich meine, mir fiel gerade spontan die Erfindung des Penicillins ein, die ja eigentlich ein doofer Fehler war, aber derjenige hat dann, Robert Koch war es, glaube ich, intelligent darüber nachgedacht und hat daraus gelernt. Und ich habe der zweite Gedanke, der mir kam, wie gut, dass wenn wir laufen lernen, wir nicht denken, dass wir Fehler machen, sondern dass wir...
Dann würde niemand laufen lernen, genau. Genau. Alle würden direkt aufgeben und sagen, oh, nach dem 100. Mal hinfallen, das geht ja wohl gar nicht, ja.
Ich glaube auch, dass das die Lerngeschwindigkeit erheblich beschleunigt, wenn ich eine Lernkultur erlebe, aus der ich quasi immer das Beste mit, also das Beste rauspicke und daraus lerne und darauf wieder aufsetzen kann.
Ja, total. Und ich glaube, da tut es gut, auch so ein bisschen Unlearning zu betreiben. Das ist ja sozusagen das, was wir aus vielleicht an Gepäck aus der Schule mitbekommen, im Sinne, was sozusagen schon bei dem Wort Fehler mittransportiert wird, ne? Und dass wir das hinter uns lassen und dass wir viel mehr in diese Offenheit reinkommen, dass wir alle miteinander lernen und dass es darum geht, eben miteinander besser zu werden und nicht irgendwie sich auf Fehler hinzuweisen und dann womöglich in dieses Fingerpointing und Blaming zu kommen.
Ich würde gerne noch mal so ein bisschen besser verstehen, wie du die Skeptiker auf diesem Weg mitnimmst. Also wenn ich mir vorstelle, die Menschen, die sowieso von psychologischer Sicherheit, also von diesem Konzept überzeugt sind, für die ist sicherlich dieses kleine Dinge ausprobieren im täglichen Doing, es ist was, was sie selbstverständlich machen würden, weil sie sich davon schon positive Effekte versprechen würden. Jetzt hatte ich eben von dir verstanden, dass die Skeptiker haben zwei Motive. Auf der einen Seite haben sie das Gefühl, dass es irgendwie, habe ich keine Zeit für, wir müssen uns um wichtigere Dinge kümmern. Und auf der anderen Seite, vielleicht ist es so ein bisschen, wir müssen alle nett miteinander sein oder hat so ein bisschen was Esoterisches jetzt überspitzt gesagt. Ne? Also wie kann ich, wenn ich jetzt Skeptiker in meinem Umfeld habe, wie kann ich die gut mitnehmen, als jemand, der sowieso schon davon überzeugt ist? Weil die überzeugt sind, die muss ich ja nicht mehr überzeugen. Die werden ja sowieso das so vorleben mit den ganzen Ansätzen, die ihr auch schon im ersten Buch mitgegeben habt.
Ja, genau. Also die schon überzeugt sind, die muss man davon nicht überzeugen. Und die davon nicht überzeugt sind, glaube ich, kann man nur bedingt durch das, was man sagt, überzeugen. Also da bieten wir ganz viele Ideen im Buch an, was man sagen kann. Und ich glaube, ganz oft sind das auch Dinge, die Wirkung haben können, so wie wir eben über dieses Argument Zeit oder das Argument Performance gesprochen haben, was, glaube ich, auch was auslösen kann, mit anderem Blick auf das Thema psychologische Sicherheit zu gucken. Aber ich glaube, Worte reichen nur so weit. Und das, was wirklich entscheidend ist, ist das, was ich als Erfahrung mache, das, was ich als Erlebnis habe, das, was sich mir als auch als Gefühl mitteilt. Und ich glaube, da ist letztlich nur überzeugend, wenn man das wirklich verkörpert, psychologische Sicherheit, und wenn man wirklich walking the talk macht und wenn sozusagen diejenigen, die erstmal irgendwie, weiß nicht, also Skeptiker sind oder vielleicht auch einfach zögerlich sind oder noch nicht überzeugt sind. Das müssen ja nicht die totalen anti-psychologische Sicherheitsskeptiker sein, die sind letztlich auch vielleicht auch dadurch nicht zu überzeugen, die aber erstmal irgendwie zurückhaltend sind. Und ich glaube, was da wirklich überzeugend ist, ist, wenn man selber erfährt, dass Dinge anders gehandhabt werden können, gerade in dem menschlichen Miteinander. Und wenn ich zum Beispiel eine Frage stelle oder ein skeptisches, etwas skeptisches Argument bringe, wenn ich da nicht direkt erfahre, da kommt, werde ich zugehauen mit dem Gegenargument oder irgendwie niedergemacht, sondern wenn ich da vielleicht eine andere Haltung erfahre, zum Beispiel eher eine neugierige Nachfrage, ja, etwas, was wir ja auch in unseren Playbooks empfehlen. Wie meinst du das oder warum denkst du so oder wie sieht das, wie sieht die Welt aus deinen Schuhen aus sozusagen? Und da kann ich mir vorstellen, dass sich etwas verändert, wenn man sozusagen selber erfährt, wie es sein kann, dass man sich auch verhält sozusagen. Und deswegen ist ein ganz großes Element in unserem zweiten Buch, wie verkörper ich, worum es eigentlich geht. Also wir gucken das an für alle fünf Plays. Ne? Wie gelingt es mir wirklich courageous communication zu leben? Wie gelingt es mir besser zuzuhören und so weiter? Und das hat, würde ich sagen, ganz viel mit Selbstwahrnehmung zu tun. Und deswegen geben wir ganz viele gute Prompts, wie man über sich und seine Reaktion und seine Art, irgendwie miteinander umzugehen, also mit den anderen umzugehen, wie man darüber nachdenken kann.
Ich musste gerade lachen. Ich habe mein bester Lehrmeister ist ja mein Sohn. Und wir haben neulich diskutiert und dann sagte er irgendwann, ich verstehe dich. Ich hatte die Gegenposition zu ihm, also mein Skeptiker war mein Sohn oder ich war sein Skeptiker. Und dann sagte er so, ich verstehe dich. Ich muss dazu sagen, er ist 14. Ne? Und ich fand das total spannend, was das mit mir gemacht hat. Und ich hab gelacht und habe gesagt, Mann, bist du gut, ne? Also, dieses Drehen von so einem typischen Verlauf, ne, ist mit diesem kleinen Sätzchen total anders verlaufen, als wenn ich jetzt mich da weiter in meine Argumentation reingeschraubt hätte. Und er hat das, glaube ich, für sich schon mal irgendwie erlebt oder mitgenommen, dass das quasi das verändert. Und ich fand es sehr, sehr lehrreich und spannend.
Und wie hat sich's angefühlt für dich, Suse?
Ich habe halt gedacht, Mann, bist du gut, ne? Also so das, was wir erst erlernen müssen, also wir in unserem Alter, also ich habe das jetzt nicht von meinen Eltern mitbekommen, dass man quasi sagt, ich verstehe dich, ne? Oder dass ich zu meinen Eltern hätte sagen können, ich verstehe dich. Ich habe jetzt die Hoffnung, ich projiziere es jetzt auf eine Generation, in dem Fall ist es jetzt mir mein Sohn, aber dass quasi dieses, wie spreche ich miteinander? Wie komme ich in Kontakt? Ne? Dass diese kleinen Menschlein das halt wirklich gut können. Ich weiß
Ja.
jetzt nicht, ob sie es besser können als wir oder ob man es irgendwann abtrainiert bekommt und verlernt. Das kann ich nicht beurteilen. Aber ich dachte halt einfach so, wie großartig das funktioniert. Und ich stand halt sofort neben mir und dachte dann so, spannend, was er jetzt gerade macht. Und es holt mich ab. Und das fand ich sehr, sehr. Also es war eine lustige Situation.
Ja,
Und
total, total klasse, Suse. Und das erinnert mich jetzt wiederum daran, wie ich mit meiner Co-Autorin zusammenarbeite. Da würde ich sagen, wir haben wahrscheinlich ein Zweierteam mit maximaler psychologischer Sicherheit. Und was wir ganz oft praktizieren, ist, ich verstehe dich und ich sehe es aber anders. Ja, und das ist etwas, was ich auch nicht vorher in allen möglichen Kontexten, in denen ich so gearbeitet habe, in der Beratung, und so weiter, so praktiziert hätte oder mich eingeladen gefühlt hätte zu praktizieren. Und was aber großartig ist, weil es eben die Beziehungsebene auch heil hält und man kann sich viel klarer darüber auseinandersetzen, wie die verschiedenen Perspektiven sind. Und nur auf diese Art und Weise gelingt es einem eigentlich dann zu etwas zu kommen, was besser ist, als jeder für sich vorher einzeln gesehen hat. Also mit meiner Co-Autorin schreibe ich ja nicht nur Bücher, sondern auch Artikel und so weiter. Und da haben wir ganz oft Differenzen. Also wir haben die geteilte Passion, psychologische Sicherheit, aber wir haben einen sehr unterschiedlichen Blick. Sie in den USA, ich hier. Sie hat sehr lange in einem Tech-Unternehmen gearbeitet, internationale Teams geleitet. Ich habe aus meiner Wissenschaft kommend und lange bei McKinsey gewesen, einen ganz anderen Blick auf Dinge. Und deswegen ist das für uns total gut, im ersten Schritt erstmal genau zu verstehen, warum sagst du das jetzt? Zum Beispiel hatten wir so eine Meinungsverschiedenheit klingt eigentlich schon zu beladen, eigentlich vielleicht eher Dissens oder unterschiedliche Perspektive letzte Woche und haben ein bisschen Zeit darauf verwendet, gegenseitig den Standpunkt überhaupt erstmal zu verstehen und dann zu teilen, wie sehe ich es aber und dann zu etwas besserem Dritten zu kommen. Und Ich glaube, Teams könnten das sehr gut gebrauchen, wenn sie auf diese Art und Weise sozusagen Beziehungsfragen und Meinungsfragen ein bisschen auseinandersortieren würden und sicher genug sich fühlen, alle dann über ihre Meinungs- oder ihre Dissensfragen sich auseinanderzusetzen.
Caroline, ich habe fast den Eindruck, dass da drin auch eine extrem hohe Effizienz steckt, wenn du die Sachebene von der Beziehungsebene getrennt bekommst. Quasi, dass nichts nachhallt auf einer Beziehungsebene, wenn du die Sachebene diskutierst. Und auch genau diese Beziehungs- und Sachebenenhygiene betreibst durch psychologische Sicherheit. Und das kriegt man dann nämlich, glaube ich, ganz gut hin. Und ich könnte mir vorstellen, das wäre jetzt mal eine These von meiner Seite, dass wenn du keine psychologische Sicherheit hast, dann verschwimmt diese Beziehungs- und die Sachebene permanent und du kannst gar nicht genau differenzieren, ist es jetzt das Sachthema oder ist es das Beziehungsthema, was jetzt hier gerade irgendwie spricht und stimmt.
Ja, absolut. Das würde ich aus meiner Erfahrung total unterschreiben. Und ich glaube, dieses saubere Sortieren, das hier ist so hilfreich, weil man weiß, ich verstehe dich, ich sehe es anders und unabhängig davon, ich mag dich. Also, und wenn man das hinkriegen könnte, dann könnte man viel produktiver miteinander über Dinge sich auseinandersetzen. Denn genau, wenn psychologische Sicherheit fehlt, dann schwimmt das so ineinander und es schwimmt immer mit, oh Gott, mag mich der andere eigentlich noch?
Und das Spannende finde ich dazu noch, dass es selbst mit der Erkenntnis dessen einem, also nicht einem, sondern mir, ich kann nur von mir persönlich sprechen, so geht. Also, dass wenn ich eine gute psychologische Sicherheit spüre, beispielsweise beim Tim, kann ich ganz anders, also dann weiß ich, dass diese Beziehungsebene da einfach gar nicht mit diskutiert wird oder mitschwingt. Und das finde ich, wie gesagt, eins der größten Effizienzheber. Also der Tim könnte zu mir sagen, ich mag dich gar nicht und ich könnte trotzdem gut mit ihm zusammenarbeiten, weil ich mich psychologisch sicher fühle.
Ah, interessant. Ja. Also davon bin ich auch total überzeugt und ich glaube, uns ist da noch gar nicht klar, wie viel Potenzial frei werden würde, wenn wir auf diese Art und Weise psychologische Sicherheit in Teams erhöhen würden, dass wir irgendwie viel offener und klarer miteinander sein können und nicht immer alle möglichen Dinge noch mitschwingen, die einem ja auch nachgehen. Leute nehmen das dann mit nach Feierabend, ne, und denken drüber nach. Also das bindet auch ganz viel Energie und Zeit und die wir in was völlig anderes stecken könnten.
Auch Gesundheit, glaube ich. Ja.
Ja.
Also ich glaube, Resilienz ist da auch ein großes Stichwort drunter.
Ich hätte noch mal eine Frage in Richtung Teams. Also wenn ich jetzt so im 1 in 1, kann ich mir das gut vorstellen, wie das Beispiel Caroline, was du eben genannt hattest, mit deiner Co-Autorin Minette, ne? Also wenn ihr jetzt so in einem 1 zu 1 Gespräch seid und ihr seid ja ein Tandem, ne? Also es sind nicht mehr Leute dran beteiligt an eurem Projekt, dann kann ich mir das gut vorstellen, diese gute Trennung zwischen Beziehungsebene und Sachebene, ne? Weil die Beziehungsebene dann irgendwann gut geklärt ist und ihr wisst, ne, dass ihr euch blind aufeinander verlassen könnt und könnt dann quasi auf der Sachebene auch sehr kontrovers diskutieren, ne, und auch schon mal leidenschaftlich diskutieren und so weiter. Wenn das jetzt in einem Team stattfindet, also wenn ich jetzt nicht 1:1 bin, sondern 1:N, also da sitzen mir dann, weiß ich nicht, 7, 8, 9, 10 Leute gegenüber. Und da können ja diverse Kreuzverbindungen passieren zwischen, also es gibt ganz viele 1:1 Beziehungen in diesem Team. Welche Methoden gibt es aus der psychologischen Sicherheit, um in so einem multidimensionalen Kontext psychologische Sicherheit zu fördern?
Ja, spannende Frage. Und ich glaube, wenn man da sehr genau hingucken würde, wird das natürlich alles sehr komplex, so wie du es schon aufgezeigt hast mit den vielen 1:1 Beziehungen, die in so einem Team von nur 7 Leuten vielleicht drinstecken würde. Insgesamt geht es uns immer um Teams, denn psychologische Sicherheit ist sozusagen ein Teamphänomen. Also, dass Minette und ich jetzt ein Team von nur 2 sind, das ist eigentlich eher so der Sonderfall oder die Randbedingung sozusagen. Sonst würde man von Vertrauen sprechen, wenn es nur immer zwischen zwei Menschen ist. Aber psychologische Sicherheit, das steckt schon quasi in der Definition drin. Das geht immer, immer um Teams. Und ich glaube, dass im Grunde das, was, worüber wir eben gesprochen haben, dass das auch genauso übertragbar ist für ein Team von mehr als zwei Leuten. Also das, was Suso und ich da gerade diskutiert haben mit Auseinanderziehen von Beziehungsebene, verstehen heißt nicht zustimmen, dass man das sauber trennt, das kann ich, also das geht genauso auf Teamebene, wo man natürlich trotzdem so sein kann, es sein kann, dass der eine den anderen mit dem mehr anfangen kann oder mit der weniger, dass man sich mehr mag oder mehr weniger, aber dass das Grundklima im Team etwas ist, wo die Beziehungsebene sauber sozusagen nicht mitschwingt, wenn man sich über sachliche Dinge auseinandersetzt. Und der Grundtenor ist, wir im Team mögen uns alle und oder das steht auf einem völlig anderen Blatt und darum geht es hier gar nicht, ne? Um mögen oder nicht mögen. So wie du eben gerade gesagt hast, wenn die psychologische Sicherheit hoch ist, dann kann ich auch mit jemandem zusammenarbeiten, gut, den ich gar nicht mag, sozusagen. Und ich kann es vielleicht sogar auch offen sagen, weil darum, das ist gar nicht das Thema. Also Tim, ich würde eher sagen, dass auch wenn es komplex scheint, also würde es auf dieselbe Art und Weise funktionieren und dieses Auseinanderziehen von Beziehung, Verstehen, Zustimmen funktioniert genauso.
Welche Rolle spielen denn Werte dabei? Also jeder Mensch bringt ja so ein anderes Wertegerüst mit in so einem Team. Und da können ja vielleicht auch einzelne Werte konträr laufen.
Ja, total, total. Und ich glaube, in psychologisch sicheren Teams ist es so, dass man sich darüber auch verständigen kann und dass darüber Klarheit herrschen kann und dass darüber dann auch bestimmte Konflikte vielleicht ihre Schärfe verlieren. Also ich denke an so ein Beispiel, wo es in einem Team zwei gab, die immer im Konflikt miteinander waren. Und es war eigentlich gar nicht so klar, worum es geht. Und dann haben sie mal tiefer geguckt und das stellte sich raus, es sind unterschiedliche Werte mit betroffen. Der eine hatte den Wert von Bescheidenheit und der andere hatte, ich weiß jetzt gar nicht mehr ganz genau, was das für ein Wert war, aber wurde von der, die den Wert Bescheidenheit hatte, immer als unbescheiden wahrgenommen. Und als die dann aber klar gehabt haben, oh, wir haben eigentlich verschiedene Werte und die sind irgendwie beeinflussen, wie wir uns einander, also wie wir einander wahrnehmen. Da war in gewisser Weise der Konflikt schon entschärft, weil irgendwie klar war, woran es eigentlich im Grunde liegt. Und sie sind nicht auf einen Nenner gekommen, wertemäßig. Darum geht es ja auch gar nicht. Jeder bringt ja seine Werte mit. Aber wenn wir die Sicherheit haben, dass wir uns überhaupt mal auf der Werteebene auch miteinander unterhalten können, dann können wir vielleicht auch die Vielfalt und die Unterschiedlichkeit viel mehr wertschätzen und damit konstruktiver und offener umgehen.
Und die Gleichwürdigkeit, glaube ich, also die
Ja,
wäre da
ja.
elementar. Wenn beide Werte gleichwürdig sind und nebeneinander sein dürfen
Genau,
und nicht der eine
total.
den anderen davon überzeugt, dass es falsch oder richtig sein könnte.
Ja, oder dass der eine Wert mehr wert ist als der
Genau, ja.
andere Wert, ne? Sondern was für den einen, das nicht die Core Values sind, das sind für den anderen ganz andere Core Values. Und wie, es geht um ein klareres Verständnis und auch um einen Respekt und Wertschätzen der Unterschiedlichkeit. Und das ist ja etwas, worum es Minette und mir in unseren Büchern immer auch geht. Teams leben gerade von der Vielfalt und dass wir alle unterschiedlich sind. Und wir sind gerade deshalb schlagkräftig als Team, weil wir nicht alle gleich sind. Und das Kennen und Wertschätzen und als gleichwürdig behandeln der unterschiedlichen Werte ist ein ganz wichtiger Aspekt.
Das finde ich ein total faszinierendes Spannungsfeld, dieses konträre Werte gleichzeitig psychologische Sicherheit im Team herstellen, sodass wir über die Werte sprechen können.
Und dann auch noch die Werte des anderen zu akzeptieren und gleichwürdig daneben stehen zu lassen, sodass, obwohl sie konträr laufen, die Werte beide sein dürfen. Also es ist ja per Definition schon Reibung vorprogrammiert in diesem Team dann.
Also ja, total. Und Tim, ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Es geht nicht nur darum, sozusagen so wie Zähne knirschen, den Wert des anderen zu akzeptieren, sondern wirklich die Vielfalt wertzuschätzen. Und das sehe ich auch bei Teams, die ich zu dem Thema begleite, dass eine Stimmung herrscht, wenn die wirklich psychologische Sicherheit über längere Zeitraum pflegen und daran arbeiten sozusagen und über unsere Playbooks auch Ideen bekommen, wie man das machen kann, dass eine echte Wertschätzung für die Vielfalt entsteht. Das heißt, ich akzeptiere nicht nur deinen Wert Bescheidenheit zum Beispiel, sondern ich nehme das als echten Plus in unserem Team war, dass da jemand ist, der so ganz anders tickt und ganz andere Werte hat und ganz andere Perspektive hat und andere Aspekte einbringt, weil eben dann das Ganze wirklich mehr wird als die Summe ihrer Teile.
Ja, gemäß ist es, eigentlich ist es eine Versicherung, ob man an alles gedacht hat. Weil man ja immer fragen kann, habe ich was übersehen?
Ja. Und Suse, diese Frage, habe ich was übersehen? Das war also ein Move aus dem, ein Spielzug aus dem ersten Buch. Das ist so eine kleine, ja, so eine kleine Intervention eigentlich, aber so unglaublich kraftvoll. Also das habe ich jetzt über die Zeit seit dem ersten Buch auch gelernt, wie unglaublich viel diese Frage auslösen kann. Und das würde ich, wenn jemand fragt, ja, psychologische Sicherheit klingt so groß, habe keine Zeit und so weiter. Ne? Womit kann ich denn starten? Also mit dieser Frage kann man wahnsinnig gut starten. Starte mit der, stell das im Team-Meeting, wenn du selber irgendwie einen Projektvorschlag hast oder eine Idee, von der du total überzeugt bist. Das ist eine so großartige Einladung an andere, ihre Perspektive zu teilen auf. Also das transportiert ja schon die Wertschätzung eines anderen Standpunkts. Und das transportiert die Bescheidenheit, ja, ich weiß, ich sehe nicht alles, ich habe auch blinde Flecken und ich bin darauf angewiesen, dass ihr anderen im Team mir helft, meine blinden Flecken irgendwie aufzulösen. Ne? Und alle zusammen sehen wir mehr als jeder einzelne von uns.
Wir hatten ja eben noch die Fragestellung, wie schaffen wir es, dass das vielleicht sogar eventuell aus dem Team heraus in die Organisation noch strahlt. Also das, was ich im Team selbstständig mit meinem Verhalten an psychologischer Sicherheit aufbauen kann, wie schaffe ich das, dass sich das vielleicht sogar auf andere Teams überträgt?
Ja, und da bin ich total überzeugt davon und sehe das auch bei Teams, die ich begleite, wenn die wirklich damit ernst machen, ne, und sich auf den Weg machen und psychologische Sicherheit etablieren als Kultur in ihrem Team, dass das wirklich eine Strahlkraft entfalten kann, weil das dann die Teams werden, wo die Leute nicht nur engagierter sind und zufriedener mit ihrer Arbeit, sondern wo auch bessere Arbeit möglich ist und unterm Strich sozusagen mehr rauskommt. Und da kann es dazu führen, dass es wirklich sowas wie Strahlkraft hat oder Ripple-Effekte oder wie auch immer, dass es über das Team rausgeht, dass die Peers aufmerksam werden, oh, was ist denn in dem Team los? Ne? Da stimmen die Zahlen und die Leute wollen da gerne hin und gerne in dem Team mitarbeiten. Da lohnt es sich mal hinzugucken, was denn da eigentlich so richtig läuft, ne? Und kann ich mir was von abgucken. Und auf diese Weise bin ich total überzeugt, dass es sozusagen wie so ein Tropfen im Wasser auch Wellenschlag gibt und Ripple-Effekte geben kann. Und ich glaube, dass wir manchmal echt unterschätzen, was wir bewirken können. Ja? Und ich, das finde ich traurig, wenn man sozusagen nicht, wenn man sagt, ja, was weiß ich, unser CEO ist nicht on board oder die Kultur in unserem Unternehmen ist einfach nicht so und läuft in eine andere Richtung und so. Ich glaube, was da leicht passieren kann, ist, dass wir unterschätzen, was für einen Einflussbereich wir haben. Und wenn wir sozusagen unser Circle of Influence maximal ausnutzen, dann gibt es oder dann erhöhen wir einfach die Möglichkeit, dass Ripple-Effekte und Strahlkraft entstehen, die wir vielleicht vorher gar nicht uns vorstellen können.
Also du meinst jetzt, wenn ich quasi mich als Vorbild anbiete, dass quasi diese die Vorbildfunktion eine größere Strahlkraft hat, als wir jetzt ahnen könnten, oder?
Ja, genau. Also das, also wir hatten ja vorhin gesagt, psychologische Sicherheit ist immer ein Teamphänomen. Und wenn man auf so eine gesamte Organisation, ein großes Unternehmen guckt, ein Konzern, dann ist psychologische Sicherheit nicht homogen. Du kannst nicht sagen, hier der Konzern XY hat ein bestimmtes Level an psychologischer Sicherheit, sondern tatsächlich ist es wie so ein Flickenteppich, lauter verschiedene Teams oder auch verschiedene Konstellationen von Teams und alles sind sozusagen Pockets von psychologischer Sicherheit, die unterschiedlich ausgeprägt werden können, sein können. Und wenn ich sozusagen in meinem Einflussbereich dafür sorge, dass eine bestimmte Teamkultur herrscht, dann kann ich die Pockets über neben mir und so weiter in diesem Konzern auch positiv beeinflussen.
Oder Leute gucken sich was ab.
Ja, genau.
Beispielsweise wie mein Sohn, der sich abgeguckt hat, zu sagen, ich verstehe dich.
Ja, zum Beispiel. Oder ich habe ganz viele Leute im Jobvisit dann in meinem Team, ne, weil das spricht sich rum. Und ich glaube, wir, also ich sehe bei meinen Klienten ganz viel das Thema Wertschätzung und mangelnde Wertschätzung. Und ich werde nicht gesehen, ne, und meine Leistung wird nicht gesehen und gewürdigt. Und ich glaube, da macht das total viel aus, wie sich Leute bei der Arbeit fühlen. Und wenn ich in einem Team bin, wo die Kultur so ist, dass Vielfalt gewertschätzt wird, dass wir offen über Fehler reden und so weiter, dass wir eine Lernkultur haben, dann fühlt sich das total anders an und hat ganz viel Einfluss auf, fühle ich mich gesehen und gewertschätzt. Und dann sind Leute viel motivierter, morgens zur Arbeit zu kommen. Und das macht total viel aus. Und das, also das merkt man, ob so eine Pocket so funktioniert, dass die Leute da Burnout kriegen und nicht sein wollen und so weiter, oder ist es eine Pocket, der irgendwie eher Anziehungskraft hat?
Ich frage mich gerade noch so ein Stück weit, wie komme ich von der einen Pocket in die andere Pocket? Aber ich glaube, dann komme ich wieder zurück zu Buch 1, ne, mit den verschiedenen Plays, die ich persönlich vorleben kann und die quasi dann ausstrahlen ins Team.
Ich hätte jetzt die Frage, wenn ich jetzt an die Pockets denke und an deine Frage, Tim, wenn jetzt quasi die psychologische Sicherheit so richtig gegen die Wand gefahren wurde, wie schaffe ich es denn wieder quasi da, die wieder aufzubauen?
Also ich weiß nicht, wie es ist, wenn es so richtig dramatisch ist und richtig gegen die Wand gefahren, dann kann ich mir vorstellen, wird es ziemlich schwer. Ne? Aber es muss ja nicht gleich so dramatisch sein. Und ich glaube, wir alle sind ja nicht perfekt und wir handeln dann doch automatisch und sind getriggert und hören nicht zu und beantworten irgendwas eher als einen Schlag oder handeln etwas als einen Schlagabtausch als von Argumenten, als dass wir irgendwie immer es uns immer gelingt, durchzuatmen und eine neugierige Nachfrage zu stellen. Und das sind vielleicht so kleine Momente, wo psychologische Sicherheit eher, ja, ich würde nicht sagen zerstört wird, aber erodiert oder kaputt geht oder so. Und da würde ich sagen, das können wir reparieren, in Anführungszeichen. Das klingt so mechanisch, ne? Aber da können wir dafür sorgen, dass psychologische Sicherheit wieder wächst. Und wenn ich zum Beispiel irgendwie automatisch reagiert habe und irgendwas gemacht habe, Suse, was dann jetzt unsere psychologische Sicherheit im Team irgendwie negativ drauf wirkt oder wirklich zerstört hat, dann was braucht es? Als erstes natürlich erstmal eine echte, ernst gemeinte, authentische Entschuldigung dafür, ne? Dass man das benennt und dass man das auch Ownership dafür übernimmt und nicht irgendwie mit Entschuldigung, also die Erklärung, warum ich mich jetzt so verhalten habe, womöglich noch irgendwelche Rechtfertigungen, sondern wirklich sieht, was es bewirkt hat. Also gar nicht so sehr von der eigenen Intention ausgehend. Vielleicht habe ich es alles gut gemeint oder will da irgendwie rechtfertigen. Aber was war die Wirkung auf dich, Suse? Und das anzuerkennen, ne, dass das irgendwie ein schädigendes Verhalten war sozusagen. Aber das ist erst der Anfang, weil ich glaube, Worte machen nur so und so viel aus. Also das, was worum es wirklich geht, ist konsistentes Dranbleiben und konsistente Handlungen. Und damit du dich und alle wieder im Team sich sicher fühlen können, braucht es eben, dass ich wirklich zeige, dass ich es ernst meine und anders handle und dass ich nicht mehr mich so triggern lasse und in diesem Automatismus bin, sondern dass ich mich bessere und dass ich das auch wirklich zeige und über Zeit zeige. Also ich glaube, psychologische Sicherheit, das ist eben tricky daran. Das ist so ein bisschen wie, keine Ahnung, eine Blume im Garten. Die braucht ganz lange, damit sie wächst und blüht und gedeiht. Ja, ganz viel. Der Boden muss stimmen und die Sonne muss stimmen und die muss sie gießen und so weiter. Und dann ein Moment und ich trampel irgendwie über die Blume und sie ist kaputt. Aber ich kann ja dafür sorgen, dass da wieder eine Blume kommt. Das kostet aber Zeit, Energie, dranbleiben und so weiter. Aber es ist möglich. Aber deswegen glaube ich, ist es so entscheidend, dass uns diese Trampelmomente nicht so unterlaufen, weil es eben ziemlich aufwendig ist, den Garten wieder zum Blühen zu bringen.
Und du hättest jetzt, wenn ich das richtig verstehe, gesagt, also eine Entschuldigung ist schon mal ein erster Schritt, wo ich jetzt, also eine ernst gemeinte oder eine authentisch gefühlte, ich sag mal eine gefühlte Entschuldigung, die ich auch so fühle. Es gibt ja manchmal so Entschuldigungen, wo man sagt, sorry, da ist das sorry eigentlich keine Entschuldigung, sondern du meinst, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, eine wahre und authentische Entschuldigung und ein um Entschuldigung bitten. Gibt es noch weitere Dinge, die dann helfen könnten, eine psychologische Sicherheit wieder so aufkeimen zu lassen und zu kultivieren?
Genau, also das mit der Entschuldigung, das ist total wichtig, aber eben nur der erste Schritt. Und das Entscheidende, glaube ich, ist da, dass ich anerkenne, ne, dass ich dieses Ownership habe, das habe ich gemacht und ich weiß, ich nicht, dass ich es so wegschiebe, so nach dem Motto, ja, ich war ja auch gestresst und die Ampel war ja auch rot und keine Ahnung, ne, irgendwelche Sachen, sondern dass ich auch anerkenne, was es für einen Effekt auf dich hatte. Auch wenn ich vielleicht denke, naja, komm, so schlimm war es doch jetzt nicht. Ne? Darum geht es nicht, sondern dass ich sehe, wie schlimm war es für dich. Das ist der Anfang und dann braucht es ganz viel konsequentes Handeln sozusagen, dass mir das nicht wieder unterläuft. Also da braucht es dann auch, weiß nicht, jeweils spezifisch, was da eben passiert und vorgefallen ist, dass ich diese Dinge nicht weiter mal so mache, sondern im Gegenteil, und da würde ich sagen, sind alle fünf Spiele relevant, dass ich eben mich darum kümmere, psychologische Sicherheit weiter wie in so einem Garten zu kultivieren. Sei es, indem ich ihm frage, was übersehe ich, indem ich besser zuhöre, indem ich nicht mehr unterbreche, indem ich irgendwie anders mit Fehlern umgehe oder anders reagiere, wenn irgendwas schief läuft und so. Das sind all diese kleinen Mini-Steps, die wir hier vorschlagen und die wirklich konsistent täglich als Praxis sozusagen zu kultivieren.
Ich überlege gerade an das Argument der Skeptiker, was wir ganz am Anfang hatten, das Thema Zeit. Wir haben eigentlich keine Zeit dafür. Und jetzt gerade haben wir gesagt, wenn die Blume einmal zertrampelt ist, braucht es eine ganze Menge Zeit, um den Garten wieder ans Blühen zu bekommen. Ist das die Zeit, die die Skeptiker als die fehlende Zeit interpretieren?
Das würde ich nicht so sehen, wahrscheinlich. Also wenn ich sage, es braucht dann Zeit, bis die Blume wieder blüht, das meine ich einfach Zeit, die ins Land schreitet, nicht Zeit, die ich jetzt extra habe und die ich womöglich gar nicht in meinem Kalender zur Verfügung habe, sozusagen. Ich meine einfach sozusagen von diesem Ereignis, Die Blume ist geknickt und zertrampelt, bis so die Blume blüht wieder. Aber das ist natürlich Zeit, in der wir normale Teamarbeit machen und unsere Aufgaben erledigen und so weiter. Keine Zeit, die on top kommt.
Keine Kapazität, ne?
Ja, genau.
Sondern einfach ein Zeitverlauf, ja.
Ja.
Und ich bin, also was ich total spannend finde, ist, dass psychologische Sicherheit für mich auch wirklich dieses Potenzial hat, so unheimlich die Effektivität und die Effizienz in die Höhe zu treiben. Und ich finde auf der anderen Seite sehr spannend, dass dieses Thema ja recht neu ist. Und wenn ich, wie du eben auch gesagt hast, wie viel Potenzial da wahrscheinlich drinne steckt, ne? Hast du eine Idee, wie man das messen könnte?
Im Sinne von, was für Potenzial wird eigentlich frei, wenn ich mehr psychologische Sicherheit habe? Das ist natürlich gar nicht so einfach zu messen, ne? Aber ich glaube, das könnten wir alle für uns innerlich abgleichen. Wir alle kennen ja auch, wie es sich anfühlt, wenn ich in einer Gruppe, in einem Team arbeite, wo ich mich nicht sicher fühle, was ich alles nicht sage. Ideen, Fragen, was auch immer, wie es mir hinterhergeht, also wie es mich beschäftigt, nach Feierabend noch überlege ich dann, oh, wie hat der das gemeint und diesen Ausdruck im Gesicht und so weiter. Also das bindet ja alles total Energie und Kapazität, die für was anderes fehlt, was auch immer das ist. Also und da können wir, glaube ich, diese Kalkulation, wie groß könnte dieses Potenzial sein, für uns machen, wenn wir das dann kontrastieren, wie sind wir in einem Team, wo wir uns wirklich sicher fühlen? Was können wir da, also wie, welche tollen Ideen kommen uns da? Wie können wir da, mit welcher Energie können wir unterwegs sein? Und so weiter. Also da sind wir viel kreativer, da können wir sozusagen unser Best Self sein eigentlich. Und wenn wir diesen Abgleich machen, einfach nur für uns, ja, dieses Delta an Potenzial, wie fühlt es sich an? Also was kommt nicht auf die Straße in dem Team, wo ich mich unsicher fühle? Und was kann ich alles einbringen in dem Team, wo ich mich sicher fühle? Und das hochgerechnet quasi auf die ganze Belegschaft, keine Ahnung, von einem Konzern oder meinetwegen auch nur von einem Bereich oder so, dann kriegen wir, glaube ich, eine Vorstellung von dem Potenzial, über das wir hier reden.
Also ein schöner Outcome dann, ne?
Ja, und all diese Dinge, die müssen ja gar nicht, und das finde ich interessant und macht das Ganze irgendwie recht nuanciert, das muss ja alles gar nicht so dramatisch sein, ne? Also das muss ja auch gar nicht etwas sein, wo schlimme Dinge in einem Team passieren. Einfach nur subtile Signale, so dass bestimmt, dass ich irgendwie achtsam sein muss und filtern muss und mich vielleicht selber so ein bisschen editieren muss. Was darf ich sagen? Was darf ich nicht sagen? Kann ich hier laut denken? Wie wird damit umgegangen, wenn ich vielleicht auch so unausgegorene Ideen irgendwie anbringe? Wird da eher drauf eingegangen im Sinne von, ah, das ist ja vielleicht ein interessanter Aspekt, das könnte man noch weiterdenken in diese und jene Richtung oder eine neugierige Nachfrage, wie meinst du das und das klingt ja interessant und sag mal mehr. Oder wird gleich draufgehauen nach dem Motto, klingt irgendwie abgelegen, abgefahren, macht irgendwie gar keinen Sinn oder wird einfach drüber weggegangen und so weiter. Also es sind... Der Unterschied zwischen sicherem Team, unsicherem Team muss gar nicht so dramatisch sein. Ne? Das können auch so subtile Signale sein, die uns entweder ermuntern, so ein bisschen offener zu sein und uns voll einzubringen oder uns eben davon Abstand nehmen lassen. Und ich glaube, wir sind als Menschen total sensibel zu merken, was sind so die ungeschriebenen Gesetze. Und wir sind total, weil wir ja so soziale Wesen sind, wir sind darauf angewiesen für unser Überleben, ne, dass wir in der Gruppe bleiben und nicht ausgestoßen werden. Also das ist ein soziale Strafen sind im Gehirn, bilden sich ab, genauso wie körperliche Schmerzen. Also wenn ich mich ausgestoßen fühle oder nicht zugehörig, dann werden genau dieselben Zentren im Gehirn aktiv, als wenn irgendwie ich mir einen Finger klemme oder mir ein Arm abgeschnitten wird oder so. Also das zeigt einfach nur, wie unfassbar wichtig dieser Aspekt der Zugehörigkeit für uns als soziale Wesen war schon evolutionär. Und deswegen sind wir so wahnsinnig sensibel dafür, solche Zeichen im Raum zu lesen. Und ich glaube, es braucht gar nicht viel im Sinne von Fehler werden bestraft und dann ist es unsicher. Nee, es ist einfach, wenn man sozusagen gar nicht diese ganzen positiven Signale im Sinne von, diese ist eine sichere Umgebung, um zu experimentieren und gemeinsam zu lernen. Wenn diese positiven Signale fehlen, das führt auch schon dazu, dass ich mich nicht sicher fühle. Und vorsichtiger bin mit dem, was ich, wie ich mich einbringe und was ich offenlege.
Wenn jetzt unsere HörerInnen, die jetzt gerade zuhören, wenn die in den nächsten Tagen so konkrete Schritte in ihrem Arbeitsumfeld machen wollen, um mehr psychologische Sicherheit in ihr Arbeitsumfeld zu bringen und vielleicht auch den einen oder die andere Skeptikerin mitzunehmen auf dem Weg. Was wären so 3 bis 5 konkrete Dinge, die Sie vorleben könnten?
Über diese eine Frage hatten wir ja schon kurz gesprochen. Die finde ich wirklich ein Zaubermittel. Was übersehe ich? Oder als Team, was übersehen wir? Ein Move, der klingt vielleicht irgendwie, ja, klein und unscheinbar, aber ich glaube, das macht total viel aus. Wir alle könnten die Qualität unseres Zuhörens verbessern. Und das heißt nicht nur nicht unterbrechen, das wäre vielleicht das Offensichtliche, sondern einfach wirklich mit dieser Haltung der Neugier und Offenheit. Ja, ich möchte wirklich verstehen, wie die Welt aus deiner Perspektive aussieht. Also da ein Shift hin zu mehr Zuhören. Und ja, Unterbrechungen sein zu lassen, ist auch etwas. Und wenn man dann noch einen Schritt weiter gehen will, vielleicht auch spielerisch von Ja, aber zu Ja und zu kommen. Und ab und zu, wenn uns ein Ja, aber auf der Zunge liegt, ne, haben wir aber schon mal probiert oder geht doch nicht und so weiter, ganz bewusst zu sagen, was sind denn die 10%, die vielleicht brauchbar sind an deinem verrückten Vorschlag und darauf aufzubauen, was mir an deiner Idee gefällt. Und wir könnten die XYZ, kommt aus dem Impro-Theater, haben wir uns nicht ausgedacht, aber das macht total viel aus und verändert total die Energie im Team.
Ich finde das einen schönen Abschluss, also eine gute Möglichkeit, um wirklich einen Unterschied machen zu können für alle die, die uns gerade zuhören.
Und deine Frage wäre ja auch noch, wie kann ich vielleicht Skeptiker mitnehmen? Ich glaube, auch da könnten wir selber uns überlegen, nochmal, mit welcher Haltung begegne ich der anderen Person, die vielleicht eine ganz andere Sichtweise hat. Und ich bin überzeugt von psychologischer Sicherheit und die andere Person ist nicht davon überzeugt. Und da ein bisschen von diesem Recht haben wollen, ne, was uns allen ja menschlich mitgegeben ist, ein bisschen Abstand zu nehmen und das ein bisschen loszulassen und auch dem Skeptiker mit Offenheit und Neugier zu begegnen. Warum denkst du denn so, wie du denkst? Oder erklär mir mehr. Also ich glaube, das kann auch sehr viel ausmachen, wenn wir ein kleines bisschen weniger in diesem rechthaberischen Schlagabtausch einmünden, sondern uns gegenseitig mit mehr Neugier und Offenheit begegnen.
Suse, magst du noch zum Abschluss deine Lieblingsfrage stellen?
Auf jeden Fall. Caroline, wofür bist du heute dankbar?
Wofür bin ich heute dankbar? Kannst du mir gerade mal einen Moment zum Nachdenken geben? Heute bin ich dankbar dafür, dass ich so eine kreative Assistentin habe und ich war ein bisschen unter Zeitdruck und konnte mich nicht selbst darum kümmern und habe ihr einfach was zugeworfen, eine Collage zu machen und die ist 100.000 Mal besser geworden, als ich sie hätte machen können. Also ich bin dankbar für Kreativität von anderen, beziehungsweise auch, dass wenn man selber was nicht schaffen kann und denkt, Jetzt hat man ein Problem, das ist dann aber auch eine Möglichkeit für andere, diese Lücke quasi zu füllen. Und manchmal wird man da total positiv überrascht. Also wenn ich nicht in sozusagen durch Termindruck gar nicht dazu gekommen wäre, hätte ich ihr auch sozusagen gar nicht, hätte sie gar nicht die Chance gehabt zu zeigen, wie kreativ sie eigentlich sein kann. Also ich bin dankbar für die tolle Collage, die heute meine Assistentin gemacht hat.
Tim, wofür bist du heute dankbar?
Ja, ich bin heute dankbar für die, ich weiß gar nicht, was das richtige Wort dafür ist, die Bestätigung oder vielleicht sogar Erlaubnis, die ich nochmal rausgehört habe von dir, Caroline, Skeptikern anders zu begegnen, also mit einer Haltung von Neugier und wirklich verstehen wollen, was der oder die andere, die mir gerade gegenüber ist, wirklich gerade braucht. Was immer wieder in Konfliktsituationen mein Bewusstsein, also mein rationales Teil, mein rationaler Teil vom Hirn weiß, dass es das gibt. Und mein emotionaler Teil vom Gehirn geht dann aber doch manchmal noch andere Wege. Und dieses immer wieder Üben in Konfliktsituationen, die Perspektive des Gegenübers einzunehmen, dafür bin ich sehr dankbar, dass ich das heute nochmal von dir gehört habe, weil mir das nochmal Bestärkung gibt. Und ja, vielleicht ist Bestärkung das richtige Wort. Bestärkung, dass ich das noch besser leben darf, als ich es vielleicht jetzt schon tue an der einen oder anderen Stelle. Dafür bin ich sehr dankbar. Suse, wofür bist du heute dankbar?
Ich bin sehr dankbar, Caroline, dass du zu uns gekommen bist und dass wir wieder mit dir sprechen durften und können. Und gleichzeitig bin ich sehr dankbar dafür, den Moment geschenkt bekommen zu haben, selber reflektieren zu können, wie gut ich schon mal die psychologische Sicherheit beherrscht habe oder beziehungsweise wie ich die, wie gut ich quasi darin war, damit zu arbeiten. Und dass ich jetzt wieder erinnert bin, das in Zukunft noch besser zu tun und noch mehr Ideen zu haben, wie ich das machen kann. Und gleichzeitig habe ich auch eine Lösung für ein Thema gefunden, wo ich heute Morgen wirklich sehr, sehr hilflos gegenüber war und wo man sicherlich in einen Konflikt kommen könnte, in einen harten Konflikt. Und ich werde es anders machen. Ich werde es ganz bewusst, werde ich fragen, wie konkret ist deine Sicht der Dinge, wenn ich erlebe, dass deine Ideen mein Handlungsfeld einschränken? Und ich bin sehr gespannt darauf, das zu hören. Und ich würde mir dann aber auch die Freiheit nehmen zu sagen, ich verstehe dich oder aus der Perspektive verstehe ich dich und gleichzeitig werde ich mich daran nicht halten.
Beim nächsten Mal haben wir Katrin Kelz bei uns zu Gast. Katrin arbeitet im Bereich Resilienzcoaching. Ich freue mich schon sehr auf das Gespräch mit ihr und bin gespannt, was ich noch alles von ihr lernen kann. Wir freuen uns, wenn du wieder mit dabei bist.